Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. Wir beschäftigen uns in dieser Sendung unter anderem mit neuen Dopingvorwürfen bei der Tour de France, schauen aber zunächst einmal auf die zweite Fußball-Bundesliga. Dort trafen heute zum Abschluss des ersten Spieltags der VfL Bochum und der FC St. Pauli aufeinander. Stefan Kaußen fasst die Partie zusammen.
Was für ein Krimi am Ende. Bochum sah doch schon aus wie der sichere Sieger. Klar besser über 80 Minuten zur Pause. 1:0 per Freistoß von ganz weit draußen an allen vorbei. Robert Jul. So ging es mit dieser knappen, aber hochverdienten Führung für Bochum in die Pause. Danach Zoller und Holtmann mit den Chancen aufs 2:0. Und Simon Zoller traf ja dann auch zum 2:0. Alle dachten, das war's. Aber nicht. Daniel Kofi Kiere, der Deutschgarnaer, macht tatsächlich hier einen Doppelpack und das 2:2 in Bochum. St. Pauli hatte kaum Torchancen, aber mit Kiere den Man of the Match.
Für den FC Bayern München geht es nach dem Triplegewinn in der letzten Saison am Donnerstag direkt um den nächsten Titel, den ersten dann in der neuen Saison. Im UEFA Supercup trifft der Champions League-Sieger, also der FC Bayern, auf den Gewinner der Europa League, den FC Sevilla. Das Spiel findet in Budapest statt. Zuschauende sind zwar zugelassen, das Robert-Koch-Institut führt die ungarische Hauptstadt aber als Risikogebiet. Dementsprechend gering ist das Interesse der Bayern-Fans an einer Auswärtsreise, berichtet Taufik Khalil.
Noch ist der Andrang an der Corona-Teststation des FC Bayern im Parkhaus der Münchner Allianz Arena übersichtlich. Nur wenige Fans machen Gebrauch vom Angebot des Trippelsiegers, sich für die Reise zum europäischen Supercup gegen Sevilla am Donnerstag in Budapest testen zu lassen. Ungarn verlangt nämlich einen maximal 72 Stunden alten PCR-Test auf Ungarisch oder Englisch. Insgesamt stehen dem FC Bayern von der UEFA 3.000 der 20.000 verfügbaren Tickets für das Spiel zu. Die UEFA hält weiter an einer Austragung vor Publikum fest, obwohl die 7-Tage-Inzidenz für Budapest mittlerweile bei über 100 liegt und das Robert-Koch-Institut die ungarische Hauptstadt als Risikogebiet führt. Das hat jetzt auch Ministerpräsident Markus Söder auf den Plan gerufen, der die Regularien für Rückreisen aus Risikogebieten ändern will. Bislang galt, dass sich die Fans, wenn sie innerhalb von 48 Stunden zurück sind, nicht in Quarantäne hätten begeben oder testen lassen müssen. Söder hat heute Morgen im BR-Hörfunk eine Verschärfung dieser Regeln angekündigt und ruft die Fans dazu auf das Spiel in Budapest zu verzichten.
Budapest hat einen Inzidenzwert von 100, stabil. Da ist ein hohes Infektionsgeschehen und wir müssen jetzt sehr, sehr aufpassen, dass wir da nicht sozusagen eine zusätzliche Gefahr haben, eine Art Fußball-Ischgl riskieren.
Bislang ist das nur eine Ankündigung, die in der morgigen Kabinettssitzung aber bestätigt werden dürfte.
Und dass das Infektionsrisiko in diesen Tagen auch bei Fußballern selbst hoch ist, zeigt der aktuellste prominente Fall. Mit Ilkay Gündogan von Manchester City hat sich jetzt auch der erste deutsche Nationalspieler mit dem Virus infiziert. Einzelheiten dazu von Burkhard Birke.
Jeder im Club wünscht Ilkay eine schnelle Genesung, hieß es in der offiziellen Stellungnahme von Manchester City. Heute Abend muss der englische Vizemeister sein Saisoneröffnungsspiel bei den Wolverhampton Wanderers ohne den deutschen Nationalspieler bestreiten. Auch für die kommenden Partien im Pokal gegen den AFC Bournemouth am Donnerstag und am Sonntag gegen Leicester in der Premier League wird Ilkay Gündoğan fehlen. Entsprechend den Vorschriften muss er sich für mindestens 10 Tage selbst isolieren. Der 29-Jährige ist der erste deutsche Nationalspieler, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Bei seinem Club Manchester City ist er nach Riyad Mahrez und Aymeric Laporte der Dritte. Unklar ist, wo sich Gündoğan angesteckt hat. Generell steigen jedoch in England die Infektionszahlen wieder. Allein gestern wurden 3.899 neue Fälle registriert.
Das Coronavirus auch in den vergangenen Wochen bei der Tour de France war das Thema omnipräsent. Wenn man in den letzten Jahren von positiven Tests bei der Rundfahrt gesprochen hat, war das aber eher in einem anderen Zusammenhang. Doping, das Thema, das die Radsportwelt über Jahrzehnte beherrscht hat und vor allem die Tour de France lange Zeit belastete. Gestern endete die diesjährige Tour ohne positiven Corona-Test im Fahrerlager, aber wie sich heute Abend herausstellte, vermutlich mit mindestens einem Dopingverdacht. Die Staatsanwaltschaft von Marseille hat Vorermittlungen aufgenommen. 2 Personen aus dem Umfeld eines Fahrers befinden sich bereits in Gewahrsam.
Am vergangenen Mittwoch hat es den Berichten zufolge bei dem betroffenen Team eine Durchsuchung gegeben. Dabei seien in den persönlichen Gegenständen von Fahrern zahlreiche Gesundheitsprodukte entdeckt worden. Darunter Medikamente und eine Methode, die als Doping bezeichnet werden könne. So zitieren französische Medien die zuständige Staatsanwältin. Den Berichten zufolge sind 2 Personen in Polizeigewahrsam genommen worden. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll es sich um das französische Team Arkea Samsic und den Kolumbianer Daya Quintana handeln. Er ist der Bruder des ehemaligen Giro- und Vuelta-Siegers Nairo Quintana. Auch medizinisches Personal steht offenbar im Visier der Ermittler. Laut der französischen Sportzeitung L'Équipe soll geprüft werden, ob im Wettkampf verbotene Medikamente verschrieben worden seien.
Informationen von Steffen Garwanders. Dieser Dopingverdacht lässt das sportliche Geschehen bei der Tour de France zumindest heute in den Hintergrund rücken, obwohl das in diesem Jahr in mehrerlei Hinsicht historisch war. Zum ersten Mal in der Geschichte ging das gelbe Trikot nach Slowenien. Es gab sogar einen slowenischen Doppelerfolg. Und mit 21 Jahren war Tadej Pogacar der jüngste Gesamtsieger seit 1904. Der Jubel im Heimatland dementsprechend groß, berichtet Tom Ustroff.
Wohin ich auch gehe, auf eine Tankstelle, in einen Laden, einen Supermarkt, egal auch welches Radio du anmachst, da ist immer Radsport, jeden Tag. Das ist völlig anders als noch vor 5 oder 10 Jahren. Jetzt sind alle an Radsport interessiert. Es ist ein Wahnsinn.
Berichtet aus Novi Mesto Bogdan Fink. Er ist Rennstallmanager von Adria Mobil, jenem Rennstall, in dem einst Primož Roglič seine ersten Profifahrten machte. Einen Grund für den tollen Erfolg seiner beiden Landsleute sieht Fink in der engmaschigen Nachwuchsarbeit im Lande.
Wir arbeiten mit Schulen zusammen und wir organisieren jede Menge Rennen für junge Radsportler im Alter von 10 bis 15 Jahren. Fast jede Woche haben wir mindestens 1 oder 2 Rennen. Denn wir wissen, wenn wir viele Rennen haben, sehen das die Kids. Sie kommen dann und wir können Talente entdecken.
Teil des Programms ist auch, dass vielversprechende Sportler frühzeitig im leistungsdiagnostischen Zentrum in Ljubljana untersucht werden.
Wir arbeiten mit ihnen 2, 3, manchmal 4-mal im Jahr zusammen, abhängig von bestimmten Programmen. Wir betreuen sie bis zur U23. Danach sind sie entweder Amateurfahrer auf sehr hohem Niveau oder sie werden Profis.
Erzählt Rado Jemilic. Er ist der Chef des Labors und er hat auch für die 200 gelben Trikots für die Mitarbeiter gesorgt. Vom neuen Toursieger Pogacar hat er Daten seit dessen 14. Lebensjahr. Und er versichert, dass diese Daten auf stetiges Wachstum hinweisen und keine möglicherweise dopingbedingten Sprünge hätten. Dass die Radsport-Euphorie in Slowenien jetzt zur Gründung eines eigenen World-Tour-Rennstalls führt, mit Pogacar und Roglic zusammen, den anderen 3 slowenischen Tourstartern in diesem Jahr, sowie den nachwachsenden Talenten, zu diesem gedanklichen Höhenflug setzt aber niemand an.
Wir haben keinen ausreichend großen Markt, um einen starken Sponsor zu haben, der das unterstützt.
Meint Matej Mohoric, einer der insgesamt 5 Slowenen bei dieser Tour. Auch Fink, dessen Rennstall Adria Mobil gut geeignet scheint für eine solche Entwicklung zum World-Tour-Team, bleibt skeptisch.
Slowenien ist ein kleines Land mit 2 Millionen Leuten. Zum Vergleich, unsere Regierung gibt für den Sport in Slowenien innerhalb eines Jahres weniger Geld aus, als der Rennstall Jumbo-Visma als Jahresetat hat.
Hoffnung auf den nächsten großen Streich ihrer Helden haben die Slowenen dennoch. Pogacar und Roglic wollen am WM-Straßenrennen am Sonntag in Imola antreten.
Ein Beitrag von Tom Ustroff war das. Seit Jahren gibt es Bestechungsvorwürfe im Zusammenhang mit der Vergabe der Olympischen Spiele 2020 an die japanische Hauptstadt Tokio. Die Spiele wurden aufgrund der Pandemie jetzt um ein Jahr verschoben. Die sogenannten FinCEN-Files bringen die Olympiabewerbung Tokios jetzt aber offenbar weiter in Verruf. Mehr dazu von Matthias Friebe.
Wurden bei der Wahl Tokios als Ausrichter der Sommerspiele Stimmen gekauft? In Frankreich läuft seit vergangenem Jahr ein Ermittlungsverfahren dazu. Im Zuge dieser Untersuchung war Olympiachef Tsunekazu Takeda zurückgetreten, der aber seine Unschuld beteuert. Die jetzt in den sogenannten FinCEN-Files veröffentlichten, bislang geheimen Unterlagen des US-Finanzministeriums, können laut der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo weiteres Licht in die Ermittlungen bringen. Demnach soll eine Beraterfirma des Bewerbungskomitees rund um die Kür Tokios im September 2013 insgesamt $370.000 an Papa Masata Diak gezahlt haben. Er und sein Vater Lamine, damals IOC-Mitglied und Präsident des Leichtathletik-Weltverbands, gelten als Schlüsselfiguren in diesen Ermittlungen. Beide stehen seit Jahren unter massivem Korruptionsverdacht. Erst vor wenigen Tagen waren beide bei einem weiteren Verfahren in Paris wegen Korruption, Geldwäsche und Dopingvertuschung zu Haftstrafen verurteilt worden. Papa Massata Diak wies die Vorwürfe zurück und erklärte, die Zahlungen stünden in Zusammenhang mit einem Sponsorendeal in China und hätten nichts mit den Olympischen Spielen von Tokio zu tun.
Informationen von Matthias Riebe waren das und das war Sport aktuell an diesem Montagabend. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Raphael Späth. Machen Sie es gut. Tschüss.